Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 18. So wollen wir leben. Von Nicolas Büchse aus Stern Nummer 21 vom 20.05.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Spätestens im Lockdown hat sich gezeigt, die Stadt muss neu gedacht werden. Wie gut, dass Metropolen wie Barcelona, Paris und Kopenhagen schon zeigen, wie wunderbar das werden kann. Die Stadtverwaltung von Barcelona hat an diesem Morgen zwei Mitarbeiter in den Straßenkampf geschickt. Sie ringen mit dem Schlauch, aus dem das Wasser über die Kreuzung von Carré del Parlament und Carré del Comte de Borel schießt, um ein Haar ein Rentnerpaar trifft und es von seiner sonnigen Bank verscheucht. Die Männer mit dem Schlauch kümmert das nicht. Sie wässern großflächig die Bäume, Sträucher und Blumen in den Kübeln, die seit einiger Zeit hier stehen und Autos den Weg auf die Kreuzung versperren. Sie haben den Auftrag, die bepflanzten Barrikaden in Schuss zu halten, mit denen die Stadtverwaltung die Schlacht um die Straßen Barcelonas gewinnen und eine weltweite urbane Revolution anführen will. In einer trockenen Ecke der Kreuzung, an einem Betontisch mit Schachbrettmuster, sitzt die Frau, die die Männer in den Einsatz geschickt hat. Jeanne Saint-Cyr ist 37 Jahre alt, Vizebürgermeisterin von Barcelona, zuständig für Ökologie und Mobilität und damit so etwas wie die oberste Straßenkämpferin der Stadt. Ihre Agenda elektrisiert weltweit Stadtplaner, Umweltschützer und Bürgermeister und macht sie zur gefragten Frau. Die New York Times urteilte, dass New York viel von Barcelona lernen könne. Der britische Guardian lobte Barcelonas stadtplanerische Antworten auf den Klimawandel. Und in Hamburg, München und Berlin träumen Politiker und Aktivisten in diesen Wochen von Barcelona, wenn es darum geht, ihre Stadtviertel lebenswerter zu machen. Von Barcelona lernen bedeutet für sie alle, über die Stadt der Zukunft zu lernen. Denn die Stadt der Gegenwart hat ihren Bewohnern nicht mehr viel zu bieten. Das haben die Monate im Corona-Lockdown schmerzhaft gezeigt. Stadtluft macht frei, hieß es im späten Mittelalter. Viele Städter fühlen sich heute eher wie Gefangene, eingezwängt in engen, teuren Wohnungen, umgeben von trister Beton- und Asphaltwüste. Schon immer beeinflussten technischer Wandel und große Krisen, wie wir Städte planen. Die Furcht vor Cholera-Epidemien beschleunigte im 19. Jahrhundert in den Städten Europas die Einführung der modernen Kanalisation. Auf die Ausbreitung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten in den überfüllten Armenquartieren wurde mit Bauvorschriften reagiert, die Fenster zum Öffnen erforderten und ausreichend Licht, Luft und Hygiene in den Wohnungen verlangten. Die Eisenbahn war im wahrsten Sinne des Wortes einschneidend für die Topographie der Städte. Und die Massenproduktion von Autos schließlich trug zum Siegeszug der Vorstädte bei, zur schier endlosen Ausdehnung der Metropolen und zu vielen der Probleme, mit denen sich Städte heute herumschlagen. Obwohl Städte gerade einmal 2% der Erdoberfläche beanspruchen, verursachen sie laut UN mehr als 60% des weltweiten Treibhausgasausstoßes. Die Frage ist nun, wie Corona die Städte verändern wird. Was passiert mit dem Zentrum, wenn die Menschen nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren? Wenn die Menschen sich mehr Grünflächen wünschen in der Nähe ihrer Wohnung, in der sie jetzt mehr Zeit verbringen? Wenn sie weniger mit dem Auto fahren und immer weniger Städte ein Auto besitzen? Wie verändert es Innenstädte, wenn weniger Menschen dort einkaufen, weil sie weiterhin im Internet bestellen? Und was geschieht mit den Geschäften und Büroflächen, die dann leer stehen? Fußgänger haben Vorfahrt. Die Suche nach Antworten in diesem Text beginnt in Barcelona, auf der frisch bewässerten Kreuzung von Carré del Parlament und Carré del Comte Borel. Hier lässt Vizebürgermeisterin Jeanne Sens ihren Blick über den Platz schweifen. Sie schwärmt. Hören Sie einmal, wie leise es hier ist, kaum Autolärm. Sehen Sie sich einmal um. Die Leute sitzen auf einer Kreuzung, die noch vor ein paar Monaten den Autos gehört hat. Sie unterhalten sich, sie treffen sich. Kinder spielen. Alte kommen aus ihren Wohnungen und sind nicht mehr einsam. Das hier ist ein erster Schritt bei der Rückeroberung des öffentlichen Raums. Lange genug habe man Leerraum in den Städten den Spekulanten als profitables Bauland überlassen, sagt Sens. Wir müssen die Mentalität ändern, die in der Stadt nur ein Wirtschaftszentrum sieht. Öffentlicher Raum gehört allen. Lange genug hat auch die Autolobby über ihn bestimmt. Wir müssen die Stadt für die Menschen zurückgewinnen. Das sind große Worte. Sie klingen erst einmal ein wenig zu groß. Und doch, Jeanne Sens und Bürgermeisterin Ada Colau lassen ihnen Taten folgen. Sie haben einen radikalen 10-Jahres-Plan für Barcelona vorgelegt. Ein Drittel aller Straßen im zentralen Eixample-Viertel, das stark unter Luftverschmutzung leidet, soll begrünt und verkehrsberuhigt werden. Fußgänger und Radfahrer haben dann hier Vorfahrt. Von 21 Straßenkreuzungen sollen Autos verbannt werden. Stattdessen sollen dort begrünte Plätze entstehen, damit kein Einwohner mehr als 200 Meter zu einem öffentlichen Platz oder kleinen Park gehen muss. Kern des Projektes zur Neuerfindung von Barcelona sind die sogenannten Superillis, katalanisch für Superinseln. Hierfür werden jeweils 9 Straßenblöcke zusammengefügt und für den Durchgangsverkehr mit Pflanzenkübeln, Bänken und Skulpturen gesperrt. Breite Fahrradwege werden auf die ehemalige Fahrbahn eingezeichnet und die meisten Parkplätze weichen Spielplätzen, Grünanlagen und Picknicktischen. Gleichzeitig wird der öffentliche Nahverkehr gestärkt. Leih-Fahrradstationen aufgestellt. 6 von diesen Super-Illis gibt es schon. 11 weitere sind in Planung. Es könnten einmal 500 in ganz Barcelona werden, aber das ist selbst in einer Vorreiterstadt wie Barcelona noch Zukunftsmusik, muss Vizebürgermeisterin Sans einräumen. Der Platz, auf dem sie sitzt, ist das Herz der Super-Illa im Viertel Sant Antoni in der Innenstadt. Die Super-Illis sind beliebt. Ich bekomme E-Mails von Menschen, die sich das auch für ihr Viertel wünschen. Geschäftsleute sind darunter, die sehen, dass in Super-Illis die Umsätze steigen, sagt Sans. Vor allem die Corona-Pandemie habe dem Programm noch einmal Schub gegeben. Barcelona hatte einen besonders harten Lockdown und die Menschen sehnten sich nach Freiraum in den engen, mit Autos zugestellten Straßen der Innenstadt. Das Konzept verfolgt Barcelona schon seit einigen Jahren. Es ist eine Antwort auf die alarmierende Luftverschmutzung und auf den Klimawandel, der die versiegelte Innenstadt in eine unerträgliche Asphaltsauna verwandelt. Die Stadt, so die Diagnose, nimmt ihren Bewohnern schon bald die Luft zum Atmen. Man muss kein Stadtplaner oder Lungenarzt sein, um Barcelonas Probleme auszumachen. Es braucht nur gut 200 Schritte hinunter, von dieser Superinsel der Ruhr in Sant Antoni, auf der Jeanette Sans sitzt. Auf den Straßen staut sich ein Meer von Autos. Die Luftverschmutzung in Barcelona überschreitet seit Jahren die Grenzwerte von WHO und EU. Sie sitzt so fest in der Stadt, dass die Menschen ihr sogar einen Namen gegeben haben. La Boina, die Baskenmütze. An manchen Tagen raten Ärzte von Sport im Freien ab. Mehr Zeit für ein Miteinander. Barcelona hat die höchste Autodichte unter Europas Städten. 5.500 pro Quadratkilometer. Private Wagen und Motorräder machen 20% der Fahrten aus, die von ihnen benutzten Straßen aber beanspruchen 60% der öffentlichen Fläche, sagt Sans. Die Superilla bekämpft viele dieser Probleme. An einer Kreuzung hier haben wir nachgemessen. Der Verkehr ging um 82% zurück. Die Stickstoffdioxidbelastung sank um 33% und der Lärm um 5 Dezibel. Eine Studie im Fachjournal Environment International bescheinigte den Super-Illis eine gesundheitsfördernde Wirkung auf ihre Bewohner. Gut 700 Todesfälle durch Luftverschmutzung könnten sie im Jahr in Barcelona verhindern, so die Wissenschaftler. Die Super-Illis sind für Janet Sanz damit noch viel mehr als verkehrsberuhigte Zonen. Wir müssen unsere Vorstellung davon ändern, wie wir in der Stadt leben und uns bewegen wollen, sagt die Vizebürgermeisterin. Sie hoffe, dass leerstehende Kaufhäuser und Büroflächen in Kinos, Kindergärten, Bibliotheken und andere Treffpunkte für Menschen umgewandelt werden. Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr Zeit für das Miteinander mit unseren Nachbarn, unseren Kindern und unseren Familien haben und weniger Zeit mit Pendeln verbringen. Aus den Super-Illis würden so soziale Oasen, wie sie Barcelonas Stadtplaner Salvador Rueda erdacht hat. Orte, in denen Gemeinschaftsgärten angelegt werden und zentrale Paketstationen, in denen alle Sendungen gesammelt werden, damit keine Lieferwagen mehr Fußgänger von der Straße vertreiben. So entsteht ein Zusammenleben über Altersgrenzen und soziale Lagen hinweg. Wenn man Jenny Sanz zuhört, wird man leicht mitgerissen von ihrem Tatendrang und Optimismus. Und doch, wie will sie verhindern, dass die populären Super-Illis die Gentrifizierung in Barcelona vorantreiben? Dass ihre Beliebtheit die Mieten steigen lässt und sich nur noch Wohlhabende das ruhigere, begrünte Stadtleben leisten können? Wir müssen ehrlich sein. Das ist ein Problem. Das spanische Recht gibt uns noch zu wenig Möglichkeiten, um Mietsteigerungen zu bremsen. Wir arbeiten aber daran. Und wir gehen auch hier voran. 30% aller neu gebauten Wohnungen in der Stadt oder aller großen Restaurierungsprojekte müssen Sozialwohnungen sein. Wir sind sehr entschlossen, unsere Pläne zum Wohl aller umzusetzen. Dann steht Jenny Sanz auf, geht über den Platz und tritt auf die verkehrsberuhigte Straße, die einmal ausschließlich für Autos planiert wurde und nun an diesem Ort beinahe so wirkt wie ein Relikt aus dem fernen Industriezeitalter. Der Straßenkampf in Barcelona geht hinter ihr in großen Sprüngen weiter. Auf die Fahrbahn hat die Stadt Hüpfekästchen malen lassen. Für Wandel gegen Stillstand. Barcelonas Ideen haben auch den Sprung nach Hamburg-Eimsbüttel geschafft, wo Bewohner nun Super-Illis in ihren Stadtteil bringen wollen. Einen Namen haben sie schon, Superbüttel. 180 Kiezblocks will eine Initiative in Berlin erschaffen. Und auch in München fordern Anwohner, dass in der Isar-Vorstadt im Sommer ein erster Versuch unternommen wird. Überall auf der Welt beschleunigt die Pandemie den Wandel der Städte. In Kolumbiens Hauptstadt Bogota ließ die Bürgermeisterin mit Verkehrshütchen 76 Kilometer Radwege abstecken. 65 Kilometer sollen auch nach der Pandemie erhalten bleiben. Singapur arbeitet unter Hochdruck an einem ökologischen und effizienteren Nahverkehr, damit die Bürger innerhalb von 45 Minuten an jeden beliebigen Punkt der Metropole gelangen können. In Paris forciert Bürgermeisterin Anne Hidalgo das Projekt der 15-Minuten-Stadt, die es den Bürgern ermöglichen soll, die wichtigsten Dinge ihres täglichen Lebens in höchstens einer Viertelstunde Fußweg erreichen zu können. Als die Stadt im vergangenen Jahr in den Lockdown ging, erklärte Hidalgo 40 Straßenkilometer zu Fahrradwegen und nannte sie Corona-Pistes, Corona-Spuren. Und als Paris Mitte Mai wieder in den Normalbetrieb wechselte, mussten Anwohner feststellen, dass Autos nun auch nicht mehr auf der Rue de Rivoli, der großen Ost-West-Achse der Stadt, erlaubt waren. Natürlich gab es auch Proteste, viele Pariser aber genießen jetzt entspannte Radtouren durch das Zentrum. Autofrei, vom Louvre bis zum Place de la Bastille. Abgeschaut haben sich die Pariser das Konzept vom italienischen Pesaro. Die Stadt hat gut 100.000 Einwohner, liegt an der Adriaküste südlich von Rimini und hat sich schon vor Jahren zu einer der grünen Vorreiterstädte in Europa entwickelt. Bici Politana heißt der Plan, den nun so viele Städte kopieren. Vizebürgermeister Daniele Vimini erklärt ihn stolz am Telefon. Wir haben alle wichtigen Orte durch große Fahrradachsen verbunden. So kann man mit dem Rad von der Innenstadt an den Strand fahren, ins Theater oder Museum. Alle wichtigen Wege sind jetzt in 15 Minuten zurückzulegen. Die engen Gassen der Innenstadt sind fast autofrei. Für Menschen aus den Dörfern des hügeligen Hinterlands gibt es Parkplätze am Stadtrand, wo man aufs Rad oder E-Bike umsteigen oder gratis einen Bus benutzen kann. Wir bieten auch immer mehr Dienstleistungen wieder in den Dörfern an, sodass man nicht für jede Amtshandlung in die Stadt reinfahren muss, sagt Vimini. All diese Entwicklungen sieht ein 83-jähriger Mann in Kopenhagen mit großer Genugtuung. Den dänischen Star-Architekten und Stadtplaner Jan Gehl erreicht man per Videocall in seinem Büro. Er beugt sich vor seinen Computer und sagt: Viel zu lange haben wir Städte geplant, als wollten wir Autos glücklich machen. Dabei sollen Städte doch Menschen glücklich machen. Jan Gehl ist eine Legende der Stadtplanung. Berühmt wurde er durch den Umbau Kopenhagens zu einer grünen und nachhaltigen Kommune. Dänemarks Hauptstadt gilt als eine der fahrradfreundlichsten und lebenswertesten Metropolen der Welt. Gehl hat Projekte in Städten auf der ganzen Welt betreut. Er brachte sogar Grünflächen und Radwege ins hoffnungslos autoverstopfte Moskau. Quatsch sei es, wenn jetzt einige unkten, dass die Corona-Pandemie zum Sterben der Zentren führe, schimpft Gehl. Der Homo sapiens ist ein soziales Wesen. Und allein schon deshalb wird es immer lebendige Städte geben, sagt er. Ein Weckruf sei die Pandemie allerdings. Es gelte nun, nachhaltigere und lebenswertere Städte zu erdenken. Auf keinen Fall dürfen wir den gleichen Fehler wie am Anfang des 20. Jahrhunderts machen, als Stadtplaner die Tuberkulose in den Griff bekommen wollten, indem sie weit auseinanderliegende Wohnblocks bauten. Sie haben damals nicht verstanden, dass sie das soziale Leben der Städte ruinierten, erklärt er und redet sich in Rage. Jetzt, sagt Gehl, forderten sogar schon einige Leute, dass 6 Meter breite Fußwege gebaut werden sollten, damit sich die Menschen aus dem Weg gehen könnten. Ich lehne das entschieden ab. Wir brauchen menschliche Maßstäbe und Nähe für lebenswerte Städte, das zeigen alle Studien. Was sich seiner Meinung nach ändern wird in den Städten nach Corona? Zuallererst werden wir diese verdammten Lieferwagen nicht los, denn die Leute werden weiterhin online bestellen, schimpft Gehl. Er gehe aber davon aus, dass immer mehr Menschen mit dem Rad fahren, so wie in Kopenhagen, wo fast die Hälfte der Einwohner zur Arbeit radeln. Es lohnt sich sehr für die Städte, das zu fördern. Deshalb werden ja auch überall auf der Welt Radwege gebaut, sagt Gehl. In Kopenhagen wurde errechnet, dass die Gesellschaft für jeden Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, 25 Cent gewinnt, während jeder Autokilometer sie 17 Cent kostet. Viele Faktoren flossen in diese Gleichung ein, unter anderem Kosten für Instandhaltung der Straßen, Sicherheit sowie die Entlastung des Gesundheitssystems durch gesündere Radfahrer. Außerdem, sagt Gehl, werde nach Corona das Geschäftesterben in den Innenstädten weitergehen. Wahrscheinlich müssen wir überlegen, was wir mit vielen Geschäfts- und Büroräumen anstellen. Die Innenstadt als Wirtschaftszentrum hat ausgedient. Sie kann aber zu einem Erlebniszentrum werden, zu einer Art Wohnzimmer der Stadt. Warum also stellen wir sie nicht Sportvereinen, Musikclubs oder Bürgerinitiativen zur Verfügung, sagt Gehl. Interessant ist, dass gerade in den vergangenen 20 Jahren das Interesse an öffentlichen Orten gestiegen ist. Keiner sitzt doch gern irgendwo in der Vorstadt einsam vor dem Computer. Unsere Studien zeigen, dass Menschen dorthin gehen, wo andere Menschen sind. So einfach ist das. Waldtürme zum Wohnen. An den Projekten in Barcelona und Paris sollten sich nach Meinung des Stadtplaners deshalb möglichst viele Städte orientieren. Die Idee von der 15-Minuten-Stadt ist dabei so alt wie die Städte selbst. Warum fühlen wir uns so wohl in Altstädten? Weil sie nach menschlichen Relationen geplant wurden und sich nach Fußgängern richten, die mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern durch die Stadt spazieren, sagt Gehl. Über Jahrhunderte seien die Städte in einem langsamen Prozess gewachsen. Jeder war zu Fuß unterwegs, die Wege waren überschaubar und die Straßen schmal und abwechslungsreich. Mit dem Wirtschaftswunder änderte sich das radikal. Aus Stadt wurde Verkehrsplanung. Heute wissen wir, um das Leben in einer Stadt zu ersticken, gibt es keine effizienteren Mittel als Autos und Wolkenkratzer. Doch auch gegen die Tristesse von Wohnsilos und Wolkenkratzern kämpfen Städte und Architekten längst mit revolutionären Ideen. Hochhäuser, die die Stadt beatmen. So in einem ehemaligen Arbeiterviertel am nördlichen Rand der Mailänder City, unweit des Bahnhofs Porta Garibaldi. Aus dem Grau der eng gebauten Häuserblocks ragen 2 grüne Waldtürme zum Wohnen heraus. 110 und 80 Meter hoch. Ein Stück Natur mit Insekten und Vögeln kommt zurück in ein dicht besiedeltes Gebiet mit wenig Grünflächen und hoher Luftverschmutzung. Die Idee, einen Turm zu bauen, der ganz von Bäumen umgeben ist, kam mir 2007 in Dubai, sagt der Mailänder Architekt Stefano Boeri. Er leitete dort die Errichtung einer Stadt in der Wüste. Unzählige Wolkenkratzer mit Glas, Keramik und Metall. Ich merkte, wie die Fassaden das Sonnenlicht anzogen, Hitze generierten und vor allem die Straße aufluden. Zu der Zeit begann ich das Projekt des Hochhauskomplexes in Mailand, und da kam mir der Gedanke, die Gebäude mit einem Schutzschild aus Blättern einzukleiden, so Boeri. 900 Bäume und 2000 weitere Pflanzen gedeihen auf den Balkonen und Terrassen an den beiden Hochhäusern. Ein Biotop aus 20 Baum- und 80 Pflanzenarten wurde in tiefe Betonwannen eingepflanzt. Bewässert wird über ein Schlauchsystem, das Brauchwasser der Häuser auf die Terrassen befördert. Der vertikale Wald schützt die Bewohner vor Lärm, Staub und Hitze. In der Ebene würde sich die Waldfläche auf 30.000 Quadratmetern erstrecken. Wie eine gute Party. Weitere Vertical Forests sind bereits in Planung. In Lausanne, Nanjing, Paris, Tirana, Shanghai, Antwerpen und Utrecht. Es gibt sogar ein Projekt in Göttingen. In Eindhoven wendet Boeri das Prinzip erstmals auf Sozialwohnungen an. Die Einheiten haben im Schnitt weniger als 50 Quadratmeter zu vertretbaren Mieten und sind für junge Paare gedacht. In diesen Tagen soll die Schlüsselübergabe erfolgen. Architektur und Klimaschutz zusammenzubringen, das ist meine Mission, sagt Boeri. In diesem Sinne predigt auch Jan Gehl, der unermüdliche Missionar der menschenfreundlichen Stadt, seit Jahrzehnten vor Bürgermeistern aus aller Welt. Er bläut ihnen ein, denkt zuerst an die Menschen, dann an Verkehrswege. Eine gute Stadt ist wie eine gute Party. Die Leute bleiben dort länger als nötig, weil sie sich wohlfühlen. Seit kurzem, sagt er, habe er das Gefühl, dass er nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Der Wandel ist unaufhaltbar. Von Siegen lernen. Eine kleine Großstadt hat den Mut, sich selbst neu zu erfinden. Von Matthias Bolsinger. Deutschlands steilste Einkaufsstraße liegt in Siegen, und wenn man Hein-Jochen Fuchs glaubt, dann wird sie jedes Jahr ein bisschen steiler. Natürlich meint er das im Scherz. Wahrscheinlich würden die Kunden einfach bequemer, sagt er. Aber das Ergebnis ist ja das gleiche. Zu wenige von ihnen kommen in Siegens Oberstadt. Es ist ein Tag Anfang Mai. Fuchs sitzt in seinem Optikfachgeschäft auf einem roten Hocker und erklärt, wie Siegens Innenstadt zur Krisenregion wurde. Es begann in den späten 90ern. Der Kaufhof machte zu, etwa zur selben Zeit eröffnete ein Einkaufszentrum, die City-Galerie in der Unterstadt, jenseits des Flusses, wo es nicht bergig ist, sondern flach. Dazu kam, dass die Kunden immer mehr dort einkauften, wo es billiger war. Im Internet. Die Besucherzahlen in der Oberstadt nahmen ab. Einzelhändler, manche von ihnen seit Jahrzehnten im Geschäft, machten dicht. Leerstände, Ödnis. Damals hieß es, die Oberstadt ist tot, sagt Fuchs. Gemeinsam mit anderen Händlern und Immobilienbesitzern kämpft er seither für mehr Leben in der Oberstadt. Wenn nicht gerade Pandemie ist, verteilt die Schornsteinfeger-Innung Rosen. Oder es werden bunte Bälle mit Losnummern die steile Einkaufsstraße hinuntergerollt, der Gewinner bekommt einen Kleinwagen. Glaubt man Fuchs, dann scheint es langsam wieder aufwärts zu gehen. Für ihn läuft es ohnehin gut, sagt er. Er habe seine Stammkunden, der Onlinehandel könne die stationären Optiker nicht ersetzen. Aber auch an seiner Familie gingen die Umwälzungen in der Oberstadt nicht spurlos vorbei. Vereinzelte alte Kameras in der Auslage zeugen davon, dass Fuchs Onkel hier früher Fotoapparate verkaufte und schweren Herzens vor der Macht des Internets kapitulierte. Brillen Fuchs hat überlebt. Andere Händler, die Siegen jahrzehntelang geprägt hatten, nicht. Der Strukturwandel hat Narben im Gesicht der Stadt hinterlassen. Schlendert man Deutschlands steilste Einkaufsstraße entlang, stehen links und rechts Ladenzeilen leer. Nicht nur in Siegen, in ganz Deutschland sterben die Innenstädte, auch weil sie ihre Bestimmung verlieren. Zentrum des Konsums zu sein. Schon vor der Pandemie sanken die Besucherfrequenzen, während gleichzeitig der Onlinehandel seinen Umsatz binnen 10 Jahren fast vervierfachte. Das Virus hat der Innenstadt den Rest gegeben. Der Handelsverband Deutschland, HDE, befürchtet, 50.000 Geschäfte werden den Lockdown nicht überstehen. Wie werden unsere Innenstädte in Zukunft aussehen? Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, berief im Herbst einen Innenstadtgipfel ein. So groß ist die Not. Siegen, die kleine Großstadt in Südwestfalen, kämpft schon seit Jahrzehnten gegen den Verfall seiner Einkaufsstraßen. Und deswegen glaubt man in Siegen bereits eine Antwort gefunden zu haben. Ausgerechnet Siegen, die Stadt mit dem vielleicht unglücklichsten Image der Republik. Es hat eine gewisse Tradition in Siegen, dass Reporter die Stadt besuchen und dann berichten, wie grausam sie sei. Sie erzählen dann, Siegen sei der schrecklichste Ort Deutschlands, grau und jeglicher Schönheit beraubt. Ein Spruch, bereits in den 90ern geprägt, traf besonders hart. Er geht so: Was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Diesen Witz kennt jeder Siegener. Er klebt wie alter Kaugummi an der Stadt. Eine Wiederauferstehung. Den schreiben Sie aber nicht in den Artikel, oder? Sagt Steffen Müß. Der Bürgermeister von Siegen, CDU, führt durch seine Stadt. Über die Häme, die früher regelmäßig über sie ausgeschüttet wurde, kann er offenbar schmunzeln. Müß scheint sicher zu sein, der Witz zieht bald nicht mehr. Vielleicht, sagt Müß, habe der Spruch auch etwas bewegt und vielen Entscheidungsträgern die Augen geöffnet. Seit fast 14 Jahren ist Müß im Amt. Er scheint zu jedem Pflasterstein etwas erzählen zu können, schwärmt über das beste Steak der Stadt und über die Qualität der lokalen Walzenhersteller. Am leidenschaftlichsten aber spricht er über Baupläne. Kein Wunder, es ist schließlich sein großes Projekt. Die Wiederauferstehung der Siegener Innenstadt. Die Probleme dort wurzeln tief. Luftangriffe der Alliierten hatten 1944 mehr als 80% der Gebäude zerstört. In den Jahrzehnten danach wurde die Stadt zugepflastert mit architektonischen Schandflecken aus Beton. Grau, schmutzig und traurig, die das Stadtbild prägen. Ins zentral gelegene untere Schloss zogen Behörden und ein Gefängnis. Siegen wurde zu einem Ort, von dem man nichts mehr erwartet. Wer gehen konnte, ging. 70% seines Abiturjahrgangs, erzählt Müß, hätten die Stadt verlassen. Zwar nennt Siegen, einst ein Zentrum der Stahl- und Eisenindustrie, sich grünste Großstadt Deutschlands. Aber damit hat die Innenstadt nichts zu tun. Asphalt und Verkehr, wohin man blickt. Siegen wirkt wie eine Verneigung vor dem Automobil. Selbst die Sieg, der Fluss, der dem Ort seinen Namen gab, wurde zubetoniert. Für die sogenannte Siegplatte. Eine Parkfläche, 140 Meter lang, mit Platz für 230 Fahrzeuge, mitten in der Stadt. Sein Schulweg habe ihn jeden Tag an der Platte vorbeigeführt, erzählt Bürgermeister Müß, während man mit ihm am Siegufer entlang spaziert. Heute parken hier keine Autos mehr. Müß blickt auf eine Treppenanlage, auf der Menschen auf Decken sitzen und Kaffee trinken. Zwei Kinder klettern über die Steine am Ufer und jagen eine Ente ins Wasser. Vor 9 Jahren wurde mit dem Abriss der Siegplatte begonnen, weil sie ohnehin baufällig war. Vor allem aber, um der Stadt ein neues Gesicht zu geben. Gerade unter den Händlern war der Widerstand groß. Sie fürchteten, dass mit den Parkplätzen auch die Kunden verschwinden würden. Am Ende setzte sich die Stadt mit ihrem Plan durch. Es gab ein großes Fest, tausende Leute, gegen 9 sei schon das Bier alle gewesen. Müß sagt über den Abriss, in den Köpfen der Menschen hat das einen Schalter umgelegt. Der Abriss war Teil eines millionenschweren Stadtumbaus mit dem Namen Siegen zu neuen Ufern. Umliegende Fußgängerzonen wurden saniert, Brücken gebaut, die vierspurige Sandstraße nebenan verkleinert, um die Trennung zwischen Ober- und Unterstadt etwas zu lösen. In diesen Jahren führte Müß immer wieder Gruppen von Bürgern durch die Baustellen, um ihnen den Umbruch zu erklären. Siegen strahlt seitdem wieder etwas mehr, aber das soll erst der Anfang sein. Aufenthaltsqualität. Dieses Wort fällt immer wieder, wenn Müß über die Innenstadt der Zukunft spricht. Wir müssen Innenstadt neu denken, sagt er. Ein Gesamterlebnis müsse sie sein. Wer sich in der Innenstadt nur auf den Handel verlässt, wird enttäuscht werden. Mit einer Aktenmappe im Arm steigt Diana Zils in Siegen die steile Kölner Straße hinauf. Hier in der steilsten aller Einkaufsstraßen machten inhabergeführte Läden dicht. Es folgten Billigshops und Leerstand. Diesen Prozess kann man in vielen Städten beobachten. Hat er einmal angefangen, ist er kaum aufzuhalten. Zils arbeitet seit mehr als 20 Jahren für die Wirtschaftsförderung der Stadt, hilft Unternehmen bei der Ansiedlung und sagt, dass sich die Stimmung hier gewandelt habe. Der Stadtumbau, sagt sie, war ein positiver Impuls. Gründer, regionale und überregionale Betriebe würden sich immer mehr für Siegens Innenstadtlagen interessieren. Mit dem Image der Stadt habe sich auch das der steilen Kölner Straße verbessert. Dort stehen in diesen Tagen einige Ladenzeilen leer. Zils wirkt trotzdem zuversichtlich. Für manche Läden gäbe es bereits eine neue Nutzung, sagt sie. In andere könnten junge Start-ups oder Pop-up-Stores ziehen, wenn entsprechende Fördermittel bewilligt werden. Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Monaten insgesamt 70 Millionen Euro für die Stabilisierung der Innenstädte bereitgestellt. Mit dem Geld können die Städte leerstehende Läden anmieten und zu günstigeren Preisen weitervermieten. Einige Schritte die Kölner Straße nach oben, inmitten verwaister Schaufenster, werden gerade Getränke angeliefert. Bruno Pudu hat in der Krise expandiert. Zu seinem kleinen italienischen Restaurant gehört jetzt eine Aperitivo-Bar mit sardischer Feinkost. Das war hier lange eine triste Gegend, sagt Pudu, als sei das bald nur noch eine Erinnerung an schlechte Zeiten. Mit seinem Kollegen Henning Oehlmann führt er in eine leerstehende Zeile nebenan. Noch klebt braunes Packpapier an den Schaufenstern, aber nicht mehr lange. In wenigen Wochen eröffnen Pudde und Oehlmann hier ein neues Gastrokonzept. Zielgruppe: Studierende. Damit würden sie die Oberstadt beleben, sagt Pudde. Die jungen Leute schreien nach neuen Läden, sagt Oehlmann. Die jungen Leute. Über die spricht man in Siegen häufig. In sie setzt die Stadt ihre Hoffnung. Kultur, Wohnen, Bildung. Experten sind sich sicher, dass die Innenstadt nur Zukunft hat, wenn sie mehr ist als ein Ort zum Shoppen. Sie muss zum Verweilen einladen, sich öffnen für Kultur, für Wohnen oder Bildung. Siegen ist seit Jahrzehnten Universitätsstadt und irgendwie auch nicht, weil die Uni außerhalb der Stadt gebaut wurde. Heute studieren hier rund 19.000 Menschen, vorwiegend als Pendler. So fanden Lehrstätte und Stadt nicht zusammen. Das soll sich ändern. Als die JVA im Jahr 2011 aus dem großzügigen Schlossgebäude in der Unterstadt zog, ergriff Siegen die Chance. Ein Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zog ins Schloss, der andere in ein ehemaliges, leerstehendes Kreisklinikum direkt in der Nachbarschaft. Ins Obergeschoss des Karstadtgebäudes, direkt beim Schloss gelegen, baute man Hörsäle. Vergangenes Jahr wurden sie fertiggestellt. Es sind die ersten Schritte des nächsten großen Plans. Siegen holt die Universität in die Stadt. Sie soll die Lehre im Zentrum füllen, die Besucherfrequenzen erhöhen. In den kommenden Jahren sollen zwei weitere Fakultäten folgen. Wo gerade noch öde Parkplatzflächen herrschen, flanieren in den Entwürfen der Planer Studierende durch helle Bauten. Ein ehemaliges Hettlage-Kaufhaus an der Kölner Straße wird zur Bibliothek. Mit dem Umzug sollen 14.000 Studierende und Uni-Mitarbeiter bald regelmäßig ins Siegener Zentrum kommen. Sie sollen dort leben, arbeiten und, so hofft man, konsumieren. Bürgermeister, Universität, Handelskammer, alle sagen, das Projekt sei eine Jahrhundertchance. Unter den eher älteren Menschen in der Siegener Oberstadt stößt man auf gemischte Gefühle. Die einen freuen sich auf frischen Wind in der Stadt, den anderen scheint alles zu schnell zu gehen. Gibt es nicht ohnehin schon zu wenige Parkplätze? Steigen die Mieten, wenn die Jungen in die Stadt kommen? Verdrängen sie die Senioren an den Rand? Auch manche Einzelhändler klingen skeptisch. Werden ausgerechnet junge Studierende ihren Umsatz retten? Bürgermeister Steffen Müß sagt, er habe Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen. Er sagt aber auch, ich kann nicht 10 Jahre warten. Im Untergeschoss des Siegener Rathauses hat Katja Tegera ein Flipchart ins Büro gestellt. Die Stichpunkte darauf gehören zu ihrem Plan für Siegens Image-Offensive. Stärken und Schwächen analysieren, Print, Online-Kommunikation, Stadtführungen. Tegera leitet seit gut einem Jahr das Siegener Stadtmarketing. Sie hat selbst in Siegen studiert. Die Witze über die Stadt, sagt sie, habe sie an jeder Klotür gelesen. Das hat mich schon damals geärgert. Der eine Spruch sei zu einem Motto geworden. Und manche Siegener hätten es zu ihrem gemacht. Es entwickelte sich aber ein neues Selbstbewusstsein in der Stadt. Während der Pandemie, als Verreisen keine Option mehr war, hätten die Bürgerinnen und Bürger ihre Heimat neu entdeckt. Tegera hat die Hoffnung, dass sich mit der Stadt auch ihr Selbstbild ändern kann. Leute wie Hauke Hebel tragen dazu bei. Hebel, 32, hat mit seinem Freund Jonas Bellebaum mitten in den Leerstand der Kölner Straße hinein vor 4 Jahren das Frittenglück eröffnet. Vielleicht war es auch ein bisschen naiv, sagt Hebel. Im Hintergrund blubbern die Bio-Pommes im Fett. 2 Mitarbeiter bereiten sich auf die ersten Kunden vor. Alle Fachleute hätten ihnen davon abgeraten, in dieser Straße mit so geringer Frequenz zu gründen. Aber Hebel hatte Hoffnung. Darauf, dass sich hier oben was tut. Heute ist Frittenglück ein Erfolg. Hebel hat nach Koblenz expandiert. Einige Schritte bergabwärts, in einer Ladenzeile am umgebauten Siegufer, hat Dennis Henke, 33, vor wenigen Jahren das Modelabel Moanet gegründet. Als der krasse Umbruch war, wie er sagt, man hat einen frischen Spirit gespürt. Sweat und T-Shirts hängen an Birkenästen. Heute ist der Laden leer. Normalerweise, also außerhalb der Pandemie, ist hier was los. Auf seinem Handy zeigt Henkel die Videos von Release-Partys und Rap-Konzerten, von jungen Leuten, die sich Bier in der Hand bis hinaus auf die Straße drängen. Auch Henkel will expandieren, nach Köln vielleicht. Gleich um die Ecke wird die Siegener Uni einziehen. Auch deshalb wolle er den Laden behalten, sagt er. Siegens Innenstadt mag noch immer Schwierigkeiten haben. Doch bei den meisten Einwohnern und Händlern, alteingesessen und neuen, spürt man, die Lust auf die Zukunft ist größer als die Angst davor. 2 bis 3 Mal im Jahr, erzählt Bürgermeister Steffen Müß, würde er ehemalige Abi-Jahrgänge durch Siegen führen. Auch seinem eigenen habe er das neue Siegen schon gezeigt. Darunter die Leute, die Siegen einst den Rücken kehrten. Müß schmunzelt wieder. Die waren begeistert. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 0. BIC WELADE 8LXXX.